Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. So, da bin ich wieder. Um das Intro wie immer möglichst kurz zu halten, nur eine kurze Ansage. Leider hat es mit dem Oktober nicht so geklappt wie geplant. Ich verschone euch mit den Details, aber es ist alles in Ordnung. Nächstes Jahr sollte um diese Jahreszeit nicht ganz so viel los sein, dann klappt es bestimmt. Da ich das aber nicht so stehen lassen möchte, gibt's jetzt in den nächsten Tagen ein paar Extra-Folgen, die ich vergangene Woche für euch vorbereitet habe. Die heutige Folge ist nicht sehr lang, aber die Geschichte ist so verrückt, dass es sich trotzdem lohnt, diese zu erzählen. Solche Ereignisse wie in der heutigen Geschichte würden die Leser eines Romans oder die Zuschauer eines Films sofort als nicht glaubhaft bezeichnen. Wie so oft schreibt das Leben die verrücktesten Geschichten und diese ist eine davon. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Dorothy Donovan und ihrem Sohn Charles. Die 70-jährige Dorothy war zweimal verheiratet und hatte einen mittlerweile erwachsenen Sohn aus erster Ehe namens Charles Holden. So wie ich es verstanden habe, war Charles' Vater bereits verstorben und Charles und seine Mutter teilten sich ein Grundstück, lebten jedoch in zwei verschiedenen Häusern. Alles nahm seinen unheilvollen Lauf am späten Abend des 22. Juni 1991. Gegen Mitternacht war Charles noch unterwegs. Er wollte in einem Fastfood-Restaurant noch etwas essen, nachdem er seinen Schichtdienst in einer Fabrik beendet hatte. Nach seinem Restaurantbesuch setzte er sich wieder in sein Auto und war gerade im Begriff wegzufahren, als ein fremder Mann neben seinem Autofenster auftauchte. Der Mann fragte Charles, ob dieser ihn ein Stück mitnehmen könnte. Er erzählte Charles, sein Ziel sei das örtliche Krankenhaus, da seine Schwester gerade ein Kind bekam. Es war spät und er wohnte ganz in der Nähe des Restaurants, er wollte eigentlich nur noch nach Hause. Schlussendlich ließ sich Charles überreden und bot dem Mann an, ihn ein kurzes Stück mitzunehmen, damit er seinem Ziel zumindest ein wenig näher kam. Der Mann stieg ein und Charles fuhr los. Nach ein paar Minuten Autofahrt hielt Charles an einer Straßenecke an. Hier würde er den Mann rauslassen müssen. Um nach Hause zu kommen, musste Charles abbiegen, das Krankenhaus lag jedoch auf dem Weg geradeaus. Der Fremde wurde jedoch wütend und begann damit, Charles anzugreifen. Er drohte ihm und forderte Charles Geld und dessen Truck. Charles fackelte nicht lange. Er riss sich los, schnappte sich den Autoschlüssel und sprang aus dem Auto. Er wollte zu einem nahegelegenen Geschäft rennen, das noch geöffnet hatte. Dort wollte er sich Hilfe holen. Doch der fremde Mann rannte mit einem Schraubenzieher bewaffnet auf ihn zu und drohte ihm, ihn umzubringen. An diesem Punkt hatte Charles zu sehr Angst um sein Leben, als dass er noch hätte wegrennen können. Der Fremde schien zu allem bereit zu sein. Charles versuchte, den Mann zu beruhigen, indem er ihm sagte, dass er ihn hinfahren würde, wo er immer er hingebracht werden wollte. Das schien zu funktionieren. Die Männer machten die wenigen Schritte zum Auto zurück und Charles stieg ein. Als der fremde Mann ums Auto herumging, um auf der Beifahrerseite Platz zu nehmen, nutzte Charles seine Gelegenheit und gab Gas. Er sah nur noch, wie der Fremde ihm zunächst hinterherrannte, es dann jedoch aufgab. Charles fuhr in die entgegengesetzte Richtung seines Zuhauses eine Weile umher und versuchte, seine Gedanken zu sortieren. Der Schock saß tief. Doch dann riss er sich zusammen und fuhr zurück in Richtung Zuhause. Kurz vor seinem Haus erkannte er denselben Mann, der ihn zuvor bedroht hatte. Dieser lief die Straße entlang und hielt deutlich Ausschau nach jemandem. Charles kriegte es mit der Angst zu tun und fuhr wieder davon, um bei der nächstmöglichen Gelegenheit an einer Telefonzentrale die Polizei zu informieren. Wir erinnern uns, es ist 1991. Eine Polizistin wurde damit beauftragt, Charles zu seinem Haus zu begleiten, um sicherzugehen, dass dieser sicher zu Hause ankam und der fremde Mann nicht irgendwo lauerte. Bei Charles zu Hause angekommen, sah alles normal aus. Kein Mann weit und breit, Charles' Haustür war verschlossen und es sah nicht danach aus, als sei irgendetwas da nicht in Ordnung. Nur um sicher zu gehen, bat Charles die Polizistin, im Haus seiner Mutter nach dem Rechten zu sehen. Da sie ja wie gesagt auf dem gleichen Grundstück lebten, war der Gang zum Haus von Charles' Mutter nicht weit. Als die beiden bei Dorothys Haus ankamen, sahen sie, dass das Fenster des Hintereingangs kaputt war. Durch das Fenster entdeckte die Polizistin Blut auf dem Boden, was sie logischerweise sofort in Alarmbereitschaft versetzte. Die Polizistin fand Charles' Mutter schlussendlich im Schlafzimmer. Ihr bot sich ein schreckliches Bild. Dorothy lag tot in ihrem Zimmer, sie wurde erstochen. Schnell wurde klar, dass im Haus nichts durchwühlt wurde und es fanden sich keine Hinweise darauf, dass etwas gestohlen wurde. Entsprechend schlossen die Ermittler schnell aus, dass es sich um einen schiefgegangenen Einbruch handeln könnte. Und genauso schnell fiel das Interesse der Ermittler auf Charles. Dieser erzählte ihnen die Ereignisse mit dem fremden Mann, doch die Polizei hatte Schwierigkeiten damit, ihm zu glauben. Es war höchst unwahrscheinlich, dass dieser Mann Charles' Mutter getötet hatte. Schließlich kannten sich die beiden Männer nicht und der fremde Mann wusste nicht, wo Charles, geschweige denn dessen Mutter, wohnten. Schnell kam heraus, dass Charles der Begünstigte von Dorothys Lebensversicherung war. Ab diesem Moment richteten sich die Augen der Ermittler natürlich umso mehr auf Charles. Dieser beteuerte jedoch seine Unschuld. Im Zuge der Ermittlungen fanden sich jedoch Zeugen, die Charles' Geschichte bestätigten. Zumindest so weit, als dass es den fremden Mann wirklich gab, und einige hatten sogar den Kampf zwischen den zwei Männern gesehen, bevor Charles es schaffte, davonzufahren. Die forensische Untersuchung des Tatortes ergab außerdem, dass eine fremde Person im Haus von Dorothy gewesen sein muss. Ein blutiger Handflächenabdruck und fremde DNA wurden gefunden, die beide nicht Charles zugeordnet werden konnten. Ab diesem Moment war klar, Charles war nicht der Mörder seiner Mutter. Auch wenn Charles froh war, dass die Ermittler ihm endlich Glauben schenkten und er in Ruhe um seine Mutter trauern konnte, begleitete ihn nach wie vor die Ungewissheit, wer seine Mutter getötet hatte und ob diese Person zurückkehren und ihn finden würde. Anhand der Beschreibung von Charles und den Augenzeugen wurde eine Zeichnung des Mannes erstellt, welcher Charles angegriffen hatte. Doch obwohl die Ermittler einigen interessanten Hinweisen nachgingen, blieb der Mord an Dorothy ungeklärt. Knapp 4 Jahre später, im Mai 1995, wurde der Fall in der Sendung Unsolved Mysteries sowie später in Forensic Files ausgestrahlt. Der erhoffte Durchbruch blieb jedoch aus. Die Ermittler ließen die gefundene DNA in die landesweite DNA-Datenbank namens CODIS aufnehmen. Doch auch dieser Schritt führte zu keinem Resultat. Es schien, als würde der Fall sich in die Reihe der unzähligen ungelösten Fälle einreihen, die den Ermittlern den Schlaf raubten. Doch dann, im November 2005, kam die Nachricht, auf die alle gewartet hatten. Eine Übereinstimmung. Die Probe stimmte mit der DNA eines damals 41-jährigen Mannes überein, Gilbert Cannon. Cannon saß wegen eines anderen Verbrechens im Gefängnis. Seine DNA wurde kurz vor seiner Freilassung im System aufgenommen. Zum Zeitpunkt von Dorothys Tod lebte er ebenfalls in der gleichen Ortschaft wie Charles und seine Mutter. Der gefundene Handflächenabdruck konnte ebenfalls Cannon zugeordnet werden und im Januar 2006 wurde er verhaftet und wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Zunächst bestritt Cannon jegliche Beteiligung an Dorothys Tod. Seine Standhaftigkeit verflüchtigte sich jedoch schnell, als die Ermittler ihn mit dem DNA-Fund und dem Handflächenabdruck konfrontierten. Cannon gestand. Er erzählte den Ermittlern, dass nachdem Charles ihm davongefahren war, lief er die Straßen entlang auf der Suche nach einem Platz zum Schlafen. Er war an jenem Abend komplett zugedröhnt, wie man so schön sagt. Er hatte eine Menge von dem weißen Pulver genommen. Als er die Straße entlang lief, sei er an mehreren Häusern vorbeigegangen und habe sich schlussendlich für Dorothys Haus entschieden, weil dieses das einzige Haus war, in dem kein Licht brannte. Er brach durch die Hintertür ein und als Dorothy wach wurde, brachte er sie um, damit sie ihn nicht identifizieren konnte. Cannon bestätigte, es sei reiner Zufall gewesen, dass er ausgerechnet das Haus von Charles' Mutter ausgewählt hatte und dass er allein gehandelt hatte. Im April 2007 bekannte er sich vor Gericht schuldig des Mordes und wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Und das war schon die Geschichte von Charles und Dorothy. Diese Folge war eigentlich für Halloween geplant, auch wenn es keine klassische Halloween-Geschichte ist. Ich fand diesen Fall aber trotzdem passend für diese Jahreszeit. Wer rechnet denn mit sowas? Eine Geschichte wie aus einem Horrorfilm. Und wie meistens habe ich auch in diesem Fall etwas anzumerken. Cannon wurde wegen eines Verbrechens verurteilt, welches er 1997 begangen hatte. Es ist mir nicht ganz klar, wann er verhaftet wurde und wie lange er in Haft saß, trotzdem halte ich es für dumm, die DNA erst vor Freilassung zu entnehmen. Wieso nicht gleich bei Inhaftierung? In diesem Fall hätte das Charles und seiner Familie Monate, wenn nicht sogar Jahre an Ungewissheit erspart. Immerhin haben sie den Täter doch noch geschnappt. Die Geschichte hätte für Charles auch ganz anders auskommen können. Man stelle sich nur mal vor, der Täter hätte keine DNA am Tatort hinterlassen oder diese wäre nicht auswertbar gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man versucht hätte, Charles hinter Gitter zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über eure Gedanken zum Fall in den Kommentaren auf Instagram, Facebook und YouTube. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, sollte das bei Interesse nachholen, da ich dort in der Story auch immer wieder über aktuelle Fälle berichte und euch Infos zukommen lasse, die erst später im Podcast oder auf YouTube zum Thema werden. Außerdem freue ich mich immer über ein Like und einen Daumen hoch auf YouTube und wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam. Und schaut nicht weg.